Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen guten Abend an einem Tag, an dem die Bekämpfung von Hass und Hetze und des Rechtsextremismus im Zentrum der politischen Debatten stand. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der sperrige Titel, steht für die Pflicht von Social-Media-Anbietern wie Facebook und Twitter, beleidigende, menschenverachtende oder politisch extreme Äußerungen zu löschen. Doch das reicht Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD nicht. Sie will, dass die Anbieter dazu verpflichtet werden, die Behörden zu informieren, damit die Strafverfolgung solcher Taten erfolgen kann. Das Kabinett hat auch dazu heute ein 9-Punkte-Paket auf den Weg gebracht, darunter auch eine Verschärfung des Waffenrechts. Mehr dazu erfahren Sie gleich hier im Anschluss. Außerdem Stühlerücken in der Linksfraktion und Chile sagt die geplante Klimakonferenz ab. Im Hintergrund gleich anschließend hören Sie eine Diskussion mit 5 unserer Hauptstadtstudio-Korrespondenten. Thema: Mythos Mitte, Parteien suchen ihren Kompass. Dass sich Hass und Hetze gerade im Internet immer stärker verbreitet haben in den letzten Jahren, das ist ein viel beklagtes Phänomen. Auch Gewalt und Terror von Rechtsextremen wird zu einer immer größeren Gefahr. Jetzt versucht die Bundesregierung der Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Mehr dazu von Katharina Hamberger.
Die Bedrohung durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland sei hoch, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Man kann es nicht oft genug betonen. Denn das erfordert auch selbstverständlich Konsequenzen.
Die Konsequenzen, die die Bundesregierung daraus ziehen will, stellten unter anderem Seehofer und Justizministerin Christine Lambrecht heute vor. Einen Punkt, den Seehofer hervorhob, die geplante Verschärfung des Waffen- und Sprengstoffrechts. Unter anderem eine Änderung.
Ich halte es auch für richtig, dass wir bei der Erteilung von Waffenscheinen eine Regelanfrage an den Verfassungsschutz richten.
Zu Seehofer. 9 Punkte umfasst das Maßnahmenpaket insgesamt, zusammengefasst auf 3 Seiten. Details fehlen also noch. Darin enthalten eine Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes.
Momentan ist die Situation so, dass Plattformbetreiber dann, wenn strafbare Inhalte gemeldet werden, diese Posts sperren oder löschen. Und wir wollen einen Schritt weitergehen, damit die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit haben, dann dagegen auch mit dem Strafrecht vorzugehen, dass diese Inhalte bei Volksverhetzung und Mordbedrohungen auch an Ermittlungsbehörden, in dem Fall an eine besondere Stelle des BKAs, weitergeleitet werden, damit Ermittlungen erfolgen können.
Führt die Justizministerin Lambrecht aus. Eine Änderung des Melderechts sieht das Maßnahmenpaket ebenfalls vor. Die Möglichkeit für Menschen, die bedroht werden, ihren Eintrag im Melderegister zu sperren, soll ausgeweitet werden. Auch Familienministerin Franziska Giffey war heute bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets mit dabei. Sie kündigte an, dass die Finanzierung des Bundesprogramms Demokratie leben bis 2023 gesichert sei. Mindestens 115,5 Millionen Euro jährlich sichert der Bund für das Programm zu. Nicht durchsetzen konnte sich die Ministerin mit ihrer Forderung für ein Demokratiefördergesetz, das eine dauerhafte Finanzierung von Projekten sichern würde. Innenminister und CSU-Politiker Horst Seehofer zeigte sich dafür heute offen, auch wenn seine Fraktion dies anders sehe.
Trotzdem bin ich der Meinung der Frau Giffey, dass wir die rechtlichen Grundlagen und die Notwendigkeit weiter diskutieren und prüfen müssen.
Die Opposition begrüßt in Teilen zwar, dass die Bundesregierung dieses Paket nun vorgelegt hat, übt aber auch Kritik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, mit der Einführung einer Meldepflicht im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sei es nicht getan. Probleme gäbe es bei der Umsetzung.
Die Bundesregierung hat ja den sogenannten Pakt für den Rechtsstaat in den Koalitionsvertrag geschrieben. Geht darum, auch die Justiz, die Polizeien zu stärken, personell. Ist aber in den letzten 2 Jahren wenig passiert und genau das wäre aber nötig, denn wir haben dann am Ende oft ein Problem, dass bei den Staatsanwaltschaften und bei den Polizeien nicht genug Leute da sind, die dann diese angezeigten Straftaten auch angemessen verfolgen.
So von Notz im Deutschlandfunk. FDP-Politiker Benjamin Strasser kritisiert, das Maßnahmenpaket mache keine erkennbaren Ansätze, das Fundament der militanten rechtsextremen Szene wegzureißen. Wesentliche Aspekte wie Vereinsverbote oder ein koordiniertes Vorgehen mit internationalen Partnern würden nicht einmal erwähnt, so Strasser. Die Linke fordert eine verstärkte politische Bildung in Schulen. Parallel dazu müssten, so linken Politiker André Hahn, zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit langfristig und dauerhaft gefördert werden. Die AfD kritisiert die Verschärfung des Waffenrechts. Waffeninhaber würden durch die Regelanfrage beim Verfassungsschutz unter Generalverdacht gestellt, meint der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Roman Reusch.
Es war ein ziemlicher Hammer, den Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz da rausgeholt hatte am Montag nach der Thüringenwahl. Er geißelte das, Zitat, grottenschlechte Erscheinungsbild der Großen Koalition und die jahrelange angebliche Untätigkeit der Bundeskanzlerin. Aktive Unionsspitzenpolitiker äußerten sich in eine ähnliche Richtung. Allerdings hat Merz auch vehementen Widerspruch geerntet. Stefan Detjen fasst zusammen.
Die Attacke auf die Kanzlerin war verbal, wuchtig und spektakulär. Entsprechend ist danach auch die Gegenbewegung vernehmbar. Es melden sich nun auch die Unterstützer Angela Merkels und Annegret Kramp-Karrenbauers zu Wort.
Ich halte das nicht für hilfreich, gerade wenn das von der Seitenlinie kommt,
sagt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther im ZDF.
Von Menschen, die mal Verantwortung für die Union getragen haben, aber das ist auch lange vorbei. Und immer dann, wenn es sozusagen möglich ist, mal eine Schlagzeile zu produzieren, dann sieht man was von ihnen. Und wenn es darum geht, dann wirklich auch für die Partei zu arbeiten, dann machen sie sich wieder vom Acker.
Daniel Günther vertritt jenen liberalen Teil seiner Partei, der sich stets zuverlässig hinter den Kurs Angela Merkels gestellt hatte. Ungewöhnlicher ist, dass sich auch Innenminister Horst Seehofer öffentlich von der Kritik an der Kanzlerin distanziert.
Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht. Aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist.
Friedrich Merz hatte der Bundeskanzlerin am Montag seit Jahren andauernde Führungsschwäche vorgeworfen und dazu aufgerufen, in 3 Wochen auf dem Parteitag in Leipzig Konsequenzen zu ziehen. Die Äußerungen zielten unverkennbar auf einen Machtwechsel an der Spitze von Partei und Kanzleramt ab. Schon davor hatte Merz selbst seine Bereitschaft erklärt, Verantwortung für die CDU zu übernehmen. Die Jugendorganisation der Partei hatte ihn vor 3 Wochen in Saarbrücken als alten und neuen Hoffnungsträger gefeiert. Auch alte Bündnisse innerhalb der CDU scheinen dieser Tage reaktiviert zu werden. In der Zeitschrift Cicero rechnet der frühere hessische Ministerpräsident Koch mit ähnlichem Tenor wie Merz mit der Kanzlerin ab. Merz und Koch sind aus ihren Jugendtagen im sogenannten Andenpakt verbunden, einem nach wie vor aktiven Bündnis einstiger Nachwuchspolitiker, die sich auf einer Südamerika-Reise gegenseitige Unterstützung geschworen hatten. Es waren nicht zuletzt Frauen in der CDU, die sich im Wettstreit um die Nachfolge Angela Merkels im Parteivorsitz vor einem Jahr gegen Merz ausgesprochen hatten, weil sie einen Rückfall in die Machtspiele alter Zeiten fürchteten. Katja Leikert, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und aktiv in der Frauenunion, sagt heute Morgen im Deutschlandfunk:
Wenn man selbst in der Öffentlichkeit Debatten anstößt, die sich rein mit Personalfragen beschäftigt, dann kann man sich daran ewig aufreiben. Dann trinkt man auch nicht mehr durch mit dem, was tatsächlich in den Sitzungswochen in Berlin geleistet wird. Vielleicht wäre es gut, wenn sich viele Akteure auch mal damit beschäftigen würden und sich damit auseinandersetzen, was tatsächlich geleistet wird.
Die Büchse der Pandora aber ist in der CDU erst einmal geöffnet. Ein Antrag der Jungen Union wird den Parteitag in Leipzig dazu zwingen, auf offener Bühne über das Verfahren zur Bestimmung der nächsten Kanzlerkandidatur zu debattieren. Schon jetzt kommen auch neue Namen ins Spiel. Elmar Brok, ehemaliger Europaabgeordneter der CDU und routinierter Strippenzieher hinter den Kulissen, erwartet, dass die Union einen Kandidaten aus den Reihen der CSU aufstellt und lenkt den Blick damit auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. So gut wie ernst gemeinter Vorschlag können solche Äußerungen in solchen Zeiten auch Ablenkungsmanöver oder Nebelkerzen sein. Notierenswert ist daher auch, wer sich nicht vernehmbar äußert, in diesem Fall zum Beispiel der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.
Dass Sarah Wagenknecht in Zukunft nicht mehr die Linksfraktion führen möchte, das hat sie bereits vor Monaten angekündigt. Jetzt steht der Wechsel bevor. Ihr Interesse angemeldet hat heute die Vize-Fraktionschefin Karin Ley. Es bleibt aber abzuwarten, ob damit auch die Personalquerelen bei der Linken ein Ende finden werden. Johannes Kuhn berichtet.
Am 12. November wird die Fraktion ihre Doppelspitze wählen, einen Mann und eine Frau. Dass der bisherige Co-Vorsitzende Dietmar Bartsch wieder antreten wird, ist bereits länger bekannt. Nun hat die Wohnungspolitikerin Karin Ley angekündigt, den weiblichen Part der Doppelspitze übernehmen zu wollen.
Unsere Fraktion hat 69 engagierte und gute Abgeordnete. Wir haben große Potenziale, die vielleicht zu wenig zur Geltung gekommen sind. Ich würde diesen Potenzialen gerne wieder mehr zum Durchbruch verhelfen. Und deswegen stehe ich für eine Kultur der Anerkennung, der Wertschätzung und des Respektes vor allen Abgeordneten.
Dass viele linken Abgeordnete diese Kultur der Anerkennung in der bisherigen Legislaturperiode vermissten, ist kein Geheimnis. Wagenknecht, die ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgibt, ist das derzeit mit Abstand prominenteste Gesicht der Partei und weiß einen eigenen Flügel hinter sich. Intern war ihr Führungsstil allerdings höchst umstritten. Und auch Dietmar Bartsch hat das schlechte Binnenklima in der Fraktion geschadet. Er hat den Reformerflügel hinter sich, Gedankenspiele über einen alleinigen Fraktionsvorsitz musste er im Sommer jedoch verwerfen. Lai wiederum will die Fraktion aus der Mitte führen. Dem Wagenknecht-Flügel macht sie ein Gesprächsangebot.
Ich reiche wirklich allen Abgeordneten die ausgestreckte Hand und das habe ich in den letzten Wochen auch schon getan. Ich habe viele Gespräche geführt, weitere Gespräche angeboten und die stehen hoffentlich noch aus. Und mir ist es wichtig, dass wir einen Vorstand bekommen, in dem sich alle Teile der Fraktion repräsentiert fühlen.
Die 46-jährige Lai sitzt seit 2009 im Bundestag. Davor war sie Abgeordnete im Sächsischen Landtag und Redenschreiberin für die damalige Umweltministerin Renate Künast. Geboren wurde die Wahlsächsin in Rheinland-Pfalz. Als Wohnungspolitikerin hält Lai die Mietenfrage für ein zentrales strategisches Thema der Linken. So fordert sie unter anderem einen bundesweiten Mietendeckel.
Ich betreibe das Thema Mietenpolitik seit 8 Jahren mit viel Herzblut, Leidenschaft und auch mit Erfolg. Die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter. Und ich denke, es wäre gut, wenn die Mietenpolitik zur Chefinnensache wird.
Ihr möglicher Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch äußerte sich bislang nicht zu Lais Kandidatur. Ob dies als Indiz gelten kann, dass weitere Kandidatinnen ins Rennen gehen werden, ist in der unübersichtlichen Fraktionsgemengelage unklar.
Seit Jahren befindet sich Syrien faktisch im Kriegszustand. Millionen Menschen sind seither auf der Flucht. Jetzt finden in Genf Versuche statt, in eine friedliche Zukunft überzugehen. Hier kamen nämlich Vertreter des Regimes und der Opposition zusammen, um Ansätze für eine neue Verfassung zu erarbeiten. Allerdings sind die Erfolgsaussichten kritisch. Dietrich Karl Meurer.
Dieser Tag könne der Anfang sein für etwas Neues, etwas Bedeutendes für Syrien und für alle Syrer. Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, sparte nicht mit großen Worten, als er die Auftaktsitzung des syrischen Verfassungskomitees im Genfer Völkerbundpalast eröffnete.
This is a historic moment.
Dies ist ein historischer Moment, denn zum ersten Mal sitzen 50 Delegierte der Regierung und 50 Vertreter der Opposition hier zusammen. Und auch die beiden Co-Vorsitzenden sitzen nebeneinander hier, um als Mitglied des Ausschusses an einem Schlüsselprojekt zu arbeiten, einer neuen Verfassung für Syrien und damit an einer neuen Chance für einen Neustart in Syrien.
A chance for something new.
Das Komitee besteht neben Delegierten von Regierung und Opposition auch aus 50 Vertretern der Zivilgesellschaft, die die UNO ausgewählt hat, unabhängige Experten etwa oder Frauen. Sie alle sollen zusammen eine neue Verfassung ausarbeiten, selbstständig und ohne direkte Beteiligung von Verbündeten. Allein, dass sich die verfeindeten Parteien darauf eingelassen haben, wertet der UNO-Syrien-Beauftragte als großen Erfolg. Nach 8,5 Jahren Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen dürften die Beratungen jedoch schwierig werden. Die Stimmung zum Auftakt der Beratungen in Genf war frostig. Die beiden Verhandlungsführer von Regierung und Opposition würdigten sich keines Blickes. Auch gab es keinen Handschlag. Die Regierung von Präsident Bashar al-Assad nimmt nur auf Druck Russlands teil. Der Delegationsleiter Ahmad Kusbari verwies dann auch auf die Verfassung, die sich das Land erst im Jahr 2012 gegeben hatte. Da war allerdings der Bürgerkrieg in Syrien bereits ausgebrochen und die Opposition boykottierte die Abstimmung, da sie Machthaber Assad uneingeschränkte Vorrechte zubilligen würde. Kusbari signalisierte wenig Kompromissbereitschaft. Wir werden jedem Tropfen Blut treu bleiben, der für unseren Sieg, unsere Unabhängigkeit, Stärke, Widerstandsfähigkeit und Souveränität vergossen wurde. Hadi al-Bahar, der Verhandlungsführer der Opposition, sprach dagegen von den tiefen Wunden. Man müsse nach Gemeinsamkeiten suchen und nicht nach Meinungsverschiedenheiten. Sieg in Syrien muss bedeuten, Gerechtigkeit und Frieden zu erreichen und nicht etwa einen Krieg zu gewinnen. Ein solcher Sieg würde keinen Frieden in meine Heimat bringen. Die bisher von der UNO in Genf durchgeführten Friedensverhandlungen waren stets gescheitert. Auch bei diesen Verfassungsgesprächen ist ein Erfolg nicht garantiert. Unklar ist, wie lange sie dauern werden. Angesichts von Millionen ins Ausland geflohenen Syrern ist auch die Frage völlig offen, wie und durch wen ein neuer Verfassungstext schließlich angenommen werden soll. Doch zum Auftakt der Beratungen überwog erst einmal das Prinzip Hoffnung und man sprach über die Chancen, die die Verhandlungen bieten würden.
Dreimal hatte Boris Johnson bereits Neuwahlen beantragt. Gestern Abend erhielt er im britischen Unterhaus zum ersten Mal eine Mehrheit dafür. Die oppositionelle Labour Party, die stimmte zu, weil nach der Verlängerung der Austrittsfrist durch Brüssel die Gefahr eines harten Brexits ohne Abkommen zunächst gebannt ist. Das war nämlich der wesentliche Grund dafür, weshalb Labour bisher seine Zustimmung verweigerte. Zuvor hatten sich bereits Liberale und die schottische SNP auf Neuwahlen eingestellt, ebenso übrigens natürlich wie die Brexit-Partei von Nigel Farage. Friedbert Meurer aus London.
The eyes to the right, 438. The nose to the left, 20.
Ganze 20 Abgeordnete waren am Ende nur noch gegen die Neuwahlen am 12. Dezember. Entscheidend war, dass die kleineren Oppositionsparteien, Liberaldemokraten und Schottische Nationalpartei, als erster aus der Phalanx der Neuwahlgegner ausgeschert waren. Labour-Vize John McDonnell ist darüber immer noch sauer.
The Lib Dems went into coalition with the Tories basically and the SNP jumped ship.
Im Prinzip war es doch so, dass die Liberaldemokraten hier mit den Tories eine Koalition eingegangen sind und dann hat die SNP die Seiten gewechselt. So gab es für uns keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt haben wir Neuwahlen, wir versuchen es jetzt.
There was no other option. Let's get on with the election, so bring it on, let's have a go.
Labour liegt in den Umfragen weit hinter den Konservativen. Deswegen hat fast die halbe Fraktion von Labour sich gestern Abend der Stimme enthalten. Parteichef Jeremy Corbyn aber will die Wahl, weil er glaubt, ähnlich wie vor 2 Jahren zur Aufholjagd blasen zu können. Corbyn übte sich schon gestern darin, der Partei Mut zu machen für die erste Wahl in einem Monat Dezember seit 100 Jahren.
It's going to be fun and I've just had a weather forecast. It's going to be good weather.
Ich habe hier den Wetterbericht für den 12. Dezember. Das Wetter soll gut werden. Schon werden die Wahlen in Großbritannien die Weihnachtswahlen genannt. Viele Britinnen und Briten bereiten sich dann auf das Fest vor. Werden sie an die Wahlurnen gehen? Meinungsforscher halten das trotz der Jahreszeit für gut möglich. Bei den Konservativen rüstet man sich derweil für eine harte Auseinandersetzung. 6 Wochen bis zur Wahl können lang werden. Und Premierminister Boris Johnson muss sich vorwerfen lassen, sein Versprechen nicht einzuhalten, dass Großbritannien am 31. Oktober die EU verlässt. Gesundheitsminister Matt Hancock verteidigt ihn.
I don't think anybody in this country thinks that Boris Johnson hasn't been doing.
Niemand in diesem Land glaubt, dass Boris Johnson nicht alles getan hat, was er konnte, um den Brexit umzusetzen. Es war das Parlament, das den Brexit blockiert hat.
Because it's Parliament that's blocked delivering Brexit.
Johnson muss mit absoluter Mehrheit die Wahlen gewinnen. Andernfalls ist er auf andere Parteien angewiesen. Und die fordern fast alle ein zweites Referendum. Am klarsten dafür haben sich die Liberaldemokraten ausgesprochen. Parteichefin Jo Swinson.
I want to stop Brexit and it is in my view the best way.
Ich will den Brexit stoppen. Die Neuwahlen sind der beste Weg, um das zu erreichen.
Have the opportunity to do that.
Johnson geht ein hohes Risiko ein. Schafft er die absolute Mehrheit nicht, steht der Brexit auf dem Spiel. Manche Parteifreunde rieten ihm deswegen von den Wahlen ab. Mit etwas Geduld hätte er den Vertrag mit der EU doch im Unterhaus durchbringen können. Johnson aber fürchtete wohl, die Opposition würde ihn monatelang vorführen. Einige Abgeordnete werfen auch das Handtuch. Der ewige Zank im Unterhaus hinterlässt Spuren, zum Beispiel bei Heidi Allen. Die ehemalige Konservative ist jetzt bei den Liberaldemokraten und wird im Internet und auf der Straße so beschimpft, dass sie nicht wieder antritt und jungen Frauen sogar generell von der Politik abrät.
The unbelievable amount of nastiness.
Es gibt so viel Gehässigkeit. Du wirst jeden Tag angegriffen, in E-Mails und in den sozialen Medien. Auf der Straße schreien dich die Leute an. Es ist absolut ekelhaft.
People shout at you in the street. It's become absolutely vile.
Die Wahl soll jetzt den gordischen Knoten in der britischen Politik auflösen und die Spaltung des Landes überwinden. Nicht nur Heidi Allen glaubt nicht, dass das so schnell möglich sein wird.
2 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Grenfell Tower in London Feuer fing, das sich rasend schnell ausbreitete. Der Grund dafür, die Außenfassade des Sozialbaus im wohlhabenden Stadtteil Notting Hill, bestand aus leicht brennbarem Material. Ein fataler Fehler, der 72 Menschen das Leben kostete. Heute wurde ein Untersuchungsbericht dazu veröffentlicht, der schwere Vorwürfe gegenüber der örtlichen Feuerwehr erhebt. Heute debattierte das Unterhaus darüber. Jens-Peter Marquardt.
Die Feuerwehrleute galten eigentlich als die Helden der Grenfell-Tragödie. Auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens versuchten sie Menschen aus dem lichterloh brennenden Hochhaus zu bergen. Auch daran erinnerte Martin Moore Big heute bei der Vorlage seines Teilberichts.
Ich erkenne den Mut und die Pflichterfüllung der Feuerwehrleute an, die in der Nacht immer wieder in das Gebäude eingedrungen sind, um unter großem Risiko für sich selber Bewohner zu retten.
Doch so sehr er die individuellen Anstrengungen der Feuerwehrleute anerkennt, so sehr verdammt der frühere Richter den Gesamteinsatz der Londoner Feuerwehr und konstatiert ein systematisches Versagen ihrer Organisation.
I consider that these represent significant systemic failings in the organization of the LFB.
Im Einzelnen stellt der Bericht der von Moore Big geleiteten Untersuchungskommission fest, dass die Londoner Feuerwehr auf einen Hochhausbrand dieser Art überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei.
Incident commanders were not trained to recognize a fire.
Die Einsatzleiter wurden nicht dafür trainiert, einen Brand in der Außenverkleidung eines Hochhauses zu erkennen und auch nicht dafür, wie sie darauf reagieren müssen. Es gab keinen Notfallplan für die Evakuierung des Hochhauses. Die Feuerwehr hat versäumt, rechtzeitig die Anweisung an die Bewohner zu geben, in ihren Wohnungen zu bleiben, zu einer Zeit, als die Treppen noch passierbar waren. Wenn sie das getan hätten, wären mehr Menschen gerettet worden.
Had it done so, more lives could have been saved.
Stattdessen starben in der Nacht zum 14. Juni 2017 72 Menschen in den Flammen des Grenfell-Hochhauses. Viele von ihnen, weil sie der Anweisung der Feuerwehr folgten, in ihrer vermeintlich sicheren Wohnung zu bleiben. Außerdem heißt es in dem Bericht, die Notrufzentrale der Feuerwehr sei unterbesetzt gewesen. Die Kommunikationskanäle der Feuerwehr brachen in dieser Nacht zusammen. Die Feuerwehrleute am Brandort erfuhren nicht, was die Menschen aus ihren Wohnungen an die Notrufzentrale berichteten. Die Londoner Feuerwehr habe es versäumt, die Lektionen aus ähnlichen Bränden zu lernen, so das Fazit des Berichts, der im Übrigen die bisherigen Annahmen über die Brandursache bestätigt.
Its cause and origin, which I find was an electrical fault.
Die Ursache war ein Kurzschluss in einem Kühl- und Gefrierschrank in der Wohnung Nummer 16. Die Flammen breiteten sich aus hinter der Verkleidung der Außenwand und von dort nach oben und rund um das Gebäude. Der Brand breitete sich so schnell und verheerend aus, weil die Verkleidung zwischen den Aluminiumplatten einen Kern aus hochentflammbarem Polyethylen enthielt.
Containing a polyethylene core, which is highly combustible.
Beim Einbau der Isolierung sei gegen die Bauvorschriften verstoßen worden, heißt es in dem Bericht. Die Kommission will sich von Januar an mit den eigentlichen Verantwortlichen der Katastrophe beschäftigen, mit den Bauunternehmen, die das Hochhaus verkleidet haben, mit den Aufsichtsbehörden und der Kommunalverwaltung. Jetzt aber, nach diesem ersten Bericht, trifft der Bannstrahl des ehemaligen Richters erst einmal die Feuerwehr.
Der Bundestag hat das Massaker, das die Osmanen an den Armeniern Ende des 19. Jahrhunderts verübten, bereits als Völkermord bezeichnet. Das französische Parlament ebenso. Jetzt ist auch der amerikanische Kongress diesen Schritt gegangen und hat sich damit der herrschenden Meinung in der Wissenschaft angeschlossen. Die türkische Regierung aber, die reagiert wenig amüsiert, so Karin Senz.
Die Reaktion aus der Türkei kam prompt und heftig. Der US-Botschafter in Ankara wurde einbestellt, bestätigt der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Zuvor hatten wir mit der US-Führung Kontakt, mit dem Außenminister und dem nationalen Sicherheitsberater. Wir sehen, dass es um innenpolitische Themen geht und jeder sich mit sich selbst beschäftigt. Es gibt keine Not, diese Taten größer zu machen, als sie sind. Die Türkei leugnet den Völkermord, sagt Christian Brakel von der Böll-Stiftung in Istanbul. Für sie gab es lediglich Kämpfe mit Toten während des Ersten Weltkriegs.
Im Zuge dessen sind halt einfach sehr viele Menschen ums Leben gekommen in dieser Zeit. Das ist sehr tragisch. Und da sind auch Armenierinnen und Armenier umgekommen. Aber also es gab halt nicht den Versuch, eine ethnische Gruppe in besonderer Weise irgendwie auszulöschen oder deren Präsenz im Osmanischen Reich auszulöschen.
Auch in den türkischen Schulbüchern steht nur diese Variante. Für Brakel erklärt sich das so.
Dieser Diskurs von einem Genozid kratzt an den Grundfesten der türkischen Republik, also der Gründungsnarrativ, auf dem dieses Land aufgebaut ist. Und der hat einfach mit ethnischen Säuberungen angefangen, nicht nur mit ethnischen Säuberungen gegen Armenier, sondern auch gegen andere Minderheiten. Und all das ist weiterhin ein großes Tabu.
Und das soll auch so bleiben. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, die US-Entscheidung sei wertlos. Ein Land, dessen Geschichte befleckt ist durch Völkermord, Sklaverei und Ausbeutung, hat weder das Recht, ein Wort gegenüber der Türkei zu sagen, noch ihr eine Lektion zu erteilen. Für Çavuşoğlu hängt der Zeitpunkt für die Resolution ganz klar mit der türkischen Offensive in Nordsyrien zusammen. Die Türkei hat durch die militärischen Schritte und dann am Verhandlungstisch zusammen mit Amerika und Russland einen Konsens getroffen und damit die Pläne der Amerikaner durchkreuzt. Jetzt versuchen sie sich dafür zu rächen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Die Türkei kritisiert, dass die USA die Kurdenmiliz YPG mit Waffen ausgerüstet und damit in ihren Augen eine Terrororganisation unterstützt haben. Die zweite Entscheidung des US-Repräsentantenhauses hängt direkt mit der türkischen Offensive in Nordsyrien zusammen. Es billigte einen Gesetzentwurf für Sanktionen. Die sollen sich auch gegen hohe Regierungsvertreter richten. Erdogan fühlt sich direkt angegriffen. Der Entwurf des Repräsentantenhauses besteht aus einem Antrag mit leeren Behauptungen. Es geht um Sanktionen gegen meine Person, meine Familie und meine Minister. Das sind Behauptungen, die die Gülen-Bewegung jahrelang verbreitet hat. Wir lehnen auch diesen Entwurf ab. Beide Entscheidungen des US-Repräsentantenhauses müssen auch noch durch den Senat. Christian Brakel von der Böll-Stiftung in Istanbul gibt den Sanktionen wenig Chancen. Es wären nicht die ersten, die nicht in Kraft treten.
Im Zuge des Raketenabwehrsystems, das von den Russen gekauft wurde, hätte der US-Präsident eigentlich Sanktionen verhängen sollen gegen die Türkei laut amerikanischem Recht. Das ist bisher immer aufgeschoben worden, unbekannterweise. Und zwar etwas, was eben auch durchaus von den Republikanern mitgetragen wurde. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und schon im vorletzten Jahr hätten eigentlich Sanktionen verhängt werden sollen, die ja jetzt nochmal ins Gespräch gekommen sind, gegen die türkische Halkbank, die die amerikanischen Iran-Sanktionen unterlaufen hat, aufgeheißt wohl der türkischen Führung.
Erdogan setzt wohl darauf, dass US-Präsident Donald Trump die Sanktionen wieder erstmal abwendet. Am 13. November, so die Pläne, soll er nach Washington fliegen. Zu bereden gäbe es genug, aber heute erklärt er, er habe sich noch nicht entschieden. Da ist noch ein Fragezeichen dran.
Eigentlich sollte die nächste internationale Klimakonferenz in Chile stattfinden, doch das wissen wir seit heute Nachmittag, wird nichts werden. Staatschef Piñera sagte nämlich, die Regierung, die müsse sich jetzt dringend den Reformen widmen, die als Antwort auf die Unruhen eingeleitet werden sollen. Ivo Maroschek hat mehr.
Kein Klimagipfel und kein Asien-Pazifik-Gipfel in Chile. Wegen der anhaltenden Unruhen im Land hat Präsident Piñera beide Großveranstaltungen abgesagt. Als Präsident müsse er den Problemen seines Landes immer den Vorzug geben, sagte Piñera. In 2 Wochen sollte Chile die Präsidenten der Pazifik-Anrainerstaaten empfangen. Das galt auch als Gelegenheit für ein Handelsabkommen zwischen den USA und China, weil beide Präsidenten an diesem Treffen teilnehmen sollten. Anfang Dezember sollte dann der große Weltklimagipfel in Santiago stattfinden. Auch dieses Treffen ist aber nun abgesagt. In Chile kommt es seit 10 Tagen zu Unruhen. Am vergangenen Freitag demonstrierten mehr als 1 Million Menschen gegen die soziale Ungleichheit im Land. Präsident Piñera hatte ein soziales Maßnahmenpaket angekündigt und sein Kabinett umgebildet. Trotzdem protestieren nach wie vor jeden Tag tausende Menschen in Santiago und in anderen Städten. Dabei kommt es immer wieder zu Vandalismus und zu Plünderungen. Auch gestern wurden mehrere Brände gelegt und Geschäfte geplündert. Die Demonstranten werfen den Sicherheitskräften vor, unnötig brutal gegen sie vorzugehen.
Die schwächelnde Konjunktur, sie schlägt weniger auf die Staatseinnahmen in Deutschland durch als bisher befürchtet. Bund, Länder und Kommunen müssen im nächsten Jahr zwar mit 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als zuvor erwartet. Für das laufende Jahr bleibt nach der Steuerschätzung aber ein fettes Plus. David Zayuns.
In diesem Jahr soll es zwar 4 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen geben als noch im Frühjahr geschätzt, das liegt aber vor allem an einem Sondereffekt, weil Deutschland weniger Geld an die EU zahlt als ursprünglich geplant. In den kommenden Jahren sollen die Steuereinnahmen dann weniger steigen als noch vor einem halben Jahr vorhergesagt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die höheren Einnahmen jetzt nutzen, um damit die niedrigeren Einnahmen in den nächsten Jahren auszugleichen. Scholz lobte bei der Vorstellung der Steuerschätzung seine eigene Haushaltspolitik. Sie sei der Grund, warum jetzt keine hektischen Korrekturen nötig seien. Die Grünen forderten, der Finanzminister müsse bei den Investitionen nachbessern, etwa beim Klimaschutz oder bei der Infrastruktur. Auch die Linkspartei kritisierte, dass die Bundesregierung weiter an einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden festhält. Das sei ökonomischer Unsinn und führe direkt in die nächste Wirtschaftskrise, so linken Fraktionsvize Lötzsch. Der CSU-Finanzpolitiker Michelbach forderte, die Mehreinnahmen für Steuerentlastungen für Unternehmen zu nutzen.
Der Bericht war das von David Zajons. Hier gleich gibt es den Hintergrund im Deutschlandfunk über das Prüfwesen in Deutschland und dann natürlich erst nach den Kommentaren unsere Diskussion. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen Abend.